Ich lese euch jetzt den Text aus dem Lukas-Evangelium vor. Habt ihr den als Folie? Genau. Wenn ihr mitlesen wollt, steht es hier. Es ist aus dem Lukas-Evangelium wieder eine Geschichte, und zwar aus dem Kapitel 9, die Verse 37 bis 43. Ja, ich lese jetzt einfach das, was Harry mir gegeben hat. Okay. Als Jesus mit den drei Jüngern am nächsten Tag den Berg hinunterstieg, kam ihm eine große Menschenmenge entgegen. Ein Mann aus der Menge rief: Meister, ich flehe dich an, hilf doch meinem Sohn, denn er ist mein einziges Kind. Immer wird er von einem bösen Geist gepackt. Dann schreit er plötzlich auf, wird von dem Geist hin und her gezerrt und Schaum tritt ihm vor den Mund. Der Geist lässt ihn kaum je einmal in Ruhe. Er richtet sein Leben noch völlig zugrunde. Ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Jesus antwortet: Was seid ihr nur für eine ungläubige und verkehrte Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her. So wie der Junge in die Nähe Jesu kam, warf ihn der Dämon zu Boden und riss ihn hin und her. Aber Jesus bedrohte den unreinen Geist, heilte den Jungen und gab ihn seinem Vater zurück. Alle waren überwältigt von der Größe Gottes. Die Leute waren voller Staunen über alles, was Jesus tat. Dann eine Gesegnung.
Guten Morgen. Ich sehe jetzt, dass sich der Saal ganz gut gefüllt hat, seitdem ich das letzte Mal rumgeguckt habe. Es ist schön, so viele Menschen zu sehen, die daran interessiert sind, Gottesdienst zu feiern und das Wort Gottes zu hören. Wir haben jetzt gerade eine Geschichte gehört, die etwas dramatisch ist. Aber ihr müsst euch vorstellen, was vorher gewesen ist. Das war schön dramatisch. Direkt vorher ist nämlich die Geschichte, wo Jesus mit seinen drei Jüngern, Petrus, Johannes und Jakobus, auf den Berg geht und da wird Jesus verklärt. Also Jesus wird plötzlich am Abend oder in der Nacht, das wissen wir nicht ganz genau, scheint er, als ob er ein Licht ausstrahlt. Und Mose und Elia sind plötzlich neben ihm. Und aus dem Himmel kommt eine Stimme runter: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Das haben Jesus und die Jünger gerade eben erlebt. Und dann gehen sie vom Berg runter, damit fängt ja der Text an. Am nächsten Tag steigen sie vom Berg runter. Und dann kommen sie in so eine lärmende Menge. Und Jesus hatte noch auf dem Weg runter, hatte er zu den Jüngern gesagt: Sprecht mit niemand über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Also die Jünger hatten das gesehen, die waren ganz erfüllt von diesem ganzen Erlebnis da. Also ihr müsst euch da mal vorstellen, ich bin jetzt ein paar Tage damit beschäftigt gewesen, also ich habe das so richtig vor Augen. Die sind da zu dritt mit Jesus und plötzlich fängt Jesus an zu leuchten. Und da sind die beiden alttestamentlichen großen Männer, die sind da. Und dann spricht Gott aus dem Himmel. Das müsst ihr euch mal vorstellen, was das für ein Erlebnis ist. Das ist nicht so dröch, also ich sitze jetzt hier im Gottesdienst und höre mal eben was. Das ist etwas ganz Gewaltiges, was da passiert ist. Und dann dürfen sie nicht darüber sprechen, weil die Zeit noch nicht gekommen ist. Jesus hatte ein paar Jünger ausgesucht, die das miterleben durften, aber nicht alle. Und dann gehen sie darüber, ist da diese lärmende Menge. Sie steigen also ab in die Realität und in die Not dieser Welt, kommen aus dieser Herrlichkeit herunter und dann sehen sie da plötzlich diese ganzen Leute, die sich streiten. Das ist wie Knüppel auf dem Kopf. Also die Herrlichkeit auf dem Berg ist nur von kurzer Dauer. Aber Es ist sehr glaubensstärkend, sowohl für Jesus, der brauchte das auch, als auch für die Jünger. Bei Markus, also ich habe Matthäus und Markus habe ich auch zu Hilfe genommen. Die Geschichte kommt nämlich in alle drei synoptischen Evangelien vor. Und es ist dann immer ganz gut, die Geschichte in allen Evangelien zu lesen, damit man das Ganze sieht. Weil jeder Evangelist hat einen Teil von dieser Geschichte aufgeschrieben. Und nur wenn man alles liest, kriegt man auch alles mit. Und das ist ganz interessant zu sehen, was der eine weglässt, was der andere dazu schreibt. Und ich füge also immer mal wieder was aus den anderen Evangelien mit hinein. Und aus Markus lernen wir, dass die Jünger sich mit den Schriftgelehrten gestritten haben. Wahrscheinlich wegen ihrer Unfähigkeit, den Geist auszutreiben. Aber da kommt nachher noch ein bisschen mehr zu. Dann gucken wir uns diesen Vater an. Ein Mann aus der Menge rief: Meister, ich flehe dich an, hilf doch meinem Sohn, denn er ist mein einziges Kind. Immer wieder wird er von einem bösen Geist gepackt. Dann schreit er plötzlich auf, wird von dem Geist hin und her gezerrt und Schaum tritt ihm vor den Mund. Der Geist lässt ihn kaum je einmal in Ruhe. Er richtet sein Leben noch völlig zugrunde. Ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Also stellt euch das mal lebendig auch vor, dieser Vater. Der hat einen Sohn, wir wissen nicht, wie alt er ist, aber er ist wohl noch relativ klein. Aber der ist von einem bösen Geist besessen. Und dieser Geist, der zerrt jeden Tag an ihn, sodass er Schaum vor dem Mund hat. Und der schmeißt ihn hin. Er schmeißt ihn ins Feuer, lesen wir bei Markus. Er schmeißt ihn ins Wasser, um ihn zu töten, wenn er könnte. Also der Vater ist völlig verzweifelt. Seit Jahren leben er und seine Frau mit diesem Sohn, der von diesem bösen Geist so geplagt wird. Und dann geht er zu den Jüngern und sagt: Leute, ihr habt doch da diesen großen Meister, treibt doch mal diesen Geist aus. Und die Jünger schaffen es nicht. Die stehen da und können diesen Geist nicht austreiben. Der Vater ist also eindeutig komplett verzweifelt. Also einmal wegen dieses ganze Leben, was er mit diesen armen Jungen geführt hat, aber auch weil die Hoffnung, die er hatte, die wird einfach zerschlagen. Er hat gedacht, die Jünger können das machen, jetzt kommt die Befreiung. Aber es kommt keine Befreiung. Die können es nicht. Wieso können die das eigentlich nicht? Eine Woche vorher, also genau genommen 9 Tage vorher, hatte Jesus die gleichen Jünger ausgesandt und sie hatten viele Zeichen und Wunder getan. Und sie sagen am Ende sogar die Dämonen waren uns untertan. Das war gerade mal 9 Tage her. Wieso könnten sie es da, wo Jesus sie ausgesandt hat, und jetzt plötzlich klappt es nicht mehr? Lag es daran, dass Jesus nur 3 Jünger mit auf den Berg genommen hat? Und waren sie vielleicht ein bisschen verletzt? Fühlten sie sich übergangen? Und waren sie dadurch vielleicht nicht mehr so mit Jesus verbunden? Und geht es uns nicht auch manchmal so? Ich meine, auf etwas Recht zu haben oder etwas zu können oder bekommen es nicht. Und dann ist der Ärger nicht weit weg. Und auf Ärger gedeiht Glaube und Vertrauen nicht sehr gut. Das kann also durchaus ein Grund gewesen sein, wieso es bei den Jüngern nicht geklappt hat. Vielleicht war es aber auch der Druck dieser großen Menschenmenge und der Schriftgelehrten, die da um sie herum waren, dass sie einfach zu viel Druck spürten und deswegen nicht in der Lage waren, da ein Wunder zu verrichten. Aber es kann auch sein, dass sie zu sehr auf eigene Kraft vertraut haben. Ein paar Tage vorher hat das ja alles wunderbar geklappt und sie waren begeistert davon, dass ihnen die Dämonen untertan waren. Vielleicht haben sie jetzt aus eigener Kraft versucht, das zu tun, ohne auf Jesus zu schauen. Aber das geht nicht. Wenn wir ein Wunder bewirken wollen, können wir das ausschließlich von Jesus erbitten. Keiner von uns, egal wie heilig er ist, kann aus seiner Kraft heraus irgendein Wunder tun, irgendeine Krankheit heilen. Es geht nur, wenn wir es von Jesus erbitten. Und dann kann es geschehen. Und ist das vielleicht auch ein Grund, weswegen wir nicht so viele Wunder erleben? weil wir denken, wir machen einfach mal ein kurzes Gebet und dann ist gut, dann muss was passieren. Sind wir vielleicht zu bequem, Jesus zu bitten, und ich meine wirklich ernsthaft zu bitten, und ich sage wir, ich sage nicht ihr, ich sage wir, ich schließe mich damit ein. Wie ernst beten wir, wenn wir etwas wollen, wenn wir für einen Kranken beten? Sind wir mit dem ganzen Herzen dabei oder sind wir abgelenkt? Meinen wir es nicht so ernst? Nehmen wir Jesus vielleicht nicht so ernst, dass er es kann? Das sind alles Dinge, die eine Rolle spielen. Und am Ende der Predigt nenne ich noch einen anderen Grund, jetzt gerade für diese Nichtheilung. Jesus hört sich fast ungehalten an, wenn er seine Jünger und die Umstehenden tadelt. Was seid ihr nur für eine ungläubige und verkehrte Generation, erwiderte Jesus. Wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? Ein bisschen kann man das ja verstehen. Jesus zieht da, ich weiß nicht genau wie lange, aber seit ein paar Jahren wahrscheinlich, seit 2 Jahren, zieht er mit den Jüngern durch das Land, erzählt ihnen ganz viel von der himmlischen Herrlichkeit, von der Realität Gottes, tut Wunder, die Jünger kriegen alles mit, sie können selbst Wunder tun und plötzlich ist wieder alles verloren. Es ist für Jesus auch ein Angang. Er war kurz vorher, ein paar Stunden vorher, war da auf diesem Berg wieder mit seinem Vater vereinigt. Für Jesus ist das ein unfassbares Opfer, diese himmlische Herrlichkeit wieder hinter sich zu lassen, wieder zurück in diese Welt zu gehen, wo das Elend herrscht. Ich glaube, wir können uns davon keine Vorstellung machen. Die himmlische Herrlichkeit, die ist so unfassbar groß und schön. Und die hinter sich zu lassen, um auf diese Erde zu kommen. Auch wenn es, also ich will gar nicht klagen, dass die Erde so schlecht ist. Also mir geht es gut und es geht vielen Menschen gut und wir können hier tolle Dinge erleben. Aber im Vergleich zum Himmel ist das ganz flach und überhaupt nichts. Und Jesus hat das alles hinter sich gelassen. Und jetzt sagte er, wie lange muss ich das dann noch ertragen? Wann kann ich endlich ans Kreuz? Und deswegen ist er ja gekommen. Er bezieht sich auch klar auf den fehlenden Glauben. Aber er nennt die Jünger auch verkehrt. Nicht nur seine Jünger, sondern auch die Umstehenden. Und das bedeutet, dass sie verdreht oder verbogen sind und in eine falsche Richtung gehen. Und das sieht man bei den Jüngern immer wieder, dass sie zwar viel gehört haben und immer wieder neu in eine falsche Richtung laufen oder die Dinge, die Jesus gesagt hat, falsch interpretieren. Und wer kennt das nicht? Ich meine, es passiert mir immer wieder, dass ich Dinge falsch interpretiere oder dass ich nicht klar genug vor Augen habe, was Jesus gesagt hat. Dass ich irgendetwas tue, wovon ich hinterher denke, Mensch, Harry, wieso hast du das denn getan? Du weißt es doch eigentlich besser. Und da sagt Jesus, wie lange muss ich das noch ertragen? Aber das kommt nicht nur an dieser Stelle vor. Also Jesus sagt es einmal mehrere Male, aber das kommt auch im Alten Testament schon mehrere Male vor, dass Gott sich beschwert über sein Volk. Ich habe mal 2 Stellen rausgesucht, 5. Mose 32,20. Da spricht Gott, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen. Ich will sehen, was ihr Ende sein wird, denn sie sind ein verkehrtes Geschlecht. Sie sind Kinder, in denen keine Treue ist. Und dann sagen diejenigen, die das Alte Testament kennen, ja, das stimmt, also die Israeliten, die waren wirklich treulos. Und dann kann man gleich die Kurve machen und auf sich selbst gucken. Wie oft bist du selbst treulos gewesen? Und ich, also ich schließe mich immer mit ein. Und dennoch ist unser Gott treu. Und das ist die frohe Botschaft. Wir sind immer wieder untreu, aber Gott ist treu, trotz aller Umstände. Wir lesen in Jesaja 65, Vers 2. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk, das seinen eigenen Gedanken nachgeht, auf einem Weg, der nicht gut ist. Also er klagt darüber, dass das Volk an einen falschen Weg geht, aber sagt, ich habe den ganzen Tag meine Hände ausgestreckt nach diesem Volk. Gott ist treu, er will diesem Volk und wir als Kinder Gottes gehören zu diesem Volk. Er will diesem Volk Gutes tun. Egal wie oft wir Fehler machen, Gott ist immer bereit, uns wieder neu anzunehmen, zu vergeben. Du kannst jeden Moment des Tages kannst du zu Jesus kommen und sagen, Herr, es tut mir leid, ich habe Mist gebaut. Bitte vergib mir und reinige mich von meiner Schuld. 1. Johannes 1, Vers 9. Das ist einer der wenigen Verse, die ich weiß, wo die steht, weil ich die schon so oft gebetet habe. Vergib mir meine Schuld und reinige mich von aller Ungerechtigkeit. Und das können wir jeden Tag, jede Minute des Tages immer wieder neu machen. So ist unser Gott. Denn er weiß, dass wir untreu sind. Und er hat das Heilmittel dagegen, Vergebung. Diese Treue, die sehen wir auch bei Jesus. Einerseits ist er sauer und sagt das auch ziemlich klar. Und dann sagt er, bring deinen Sohn her. Er bleibt also nicht stehen bei dem, dass er sauer ist und bei den Anschuldigungen, sondern er sagt, bring deinen Sohn her. Und Markus berichtet dann von Jesu Gespräch mit dem Vater. Also der Vater kommt mit seinem Sohn zu Jesus und dann sprechen die noch miteinander. Das ist Markus 9, 21 bis 24. Da müsste auch eine Folie von... Ach, ist schon da. Ihr seid so schnell. Wie lange geht das schon so mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Lukas hatte seinen Bericht etwas gekürzt. Denn Jesus hatte beim Vater noch weiter nachgefragt. Und er schildert weitere Einzelheiten, wie schlimm es wirklich mit diesem Jungen war. Und dann zeigt der Vater selbst, wie hin- und hergerissen er ist. Er kommt zu Jesus, weil er von Jesus etwas erwartet. Aber er weiß nicht wirklich, ob er das tatsächlich erwarten kann, ob Jesus das kann. Er sagt dann, doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Einerseits hofft er, dass Jesus seinen Sohn heilt, andererseits zweifelt er, ob das überhaupt möglich ist. Und ist das bei uns nicht auch so? Oft gehe ich in Vertrauen zu Jesus, auch wenn ich für einen Kranken bete, dann weiß ich im Kopf, ja, Jesus kann diesen Menschen jetzt heilen. Aber innerlich ist dann doch immer irgendetwas von Zweifel da. Wird er jetzt in diesem Moment tun? Habe ich genug Glauben? Wobei ich diesen Glauben ja gar nicht selbst produzieren kann. Auch der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Und trotzdem kommen diese Gedanken immer wieder hoch. Und im Zweifel ist es ganz schwer, etwas zu erreichen. Jakobus sagt, jemand, der zweifelt, ist wie eine Welle, die hin und her geworfen wird im Wind. Da kann nichts passieren. Und der Vater weiß in dem Moment nicht mehr weiter. Und dann ruft er, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Und das rührt mich immer an, wenn ich das lese, weil ich bete das selbst auch häufiger. Diese Verzweiflung, wo kriege ich genügend Glaube her? Hilf mir doch, Herr, mein Glaube reicht nicht aus. Ich brauche Glaube von dir. Und das, was der Vater da betet, das können wir auch immer wieder beten. Herr, hilf meinem Unglauben. Hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Mir und mich, Mann. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass Jesus mir immer helfen will. Und das ist so wichtig, diese Botschaft zu hören und zu verstehen und das immer tiefer im Herzen sinken zu lassen. Dass Gott uns nicht stehen lässt mit den Zweifeln, die wir haben. Jesus zeigt dann sein großes Erbarmen, bedroht den bösen Geist und heilt den Jungen. So, zack. Also für ihn ist das kein Problem, weil er immer mit seinem Vater im Himmel ganz stark verbunden ist. Er weiß, was in dem Moment dran ist, weil er weiß, was der Vater im Himmel will. Jesus sagt an anderer Stelle im Johannesevangelium, ich tue nur, was ich dem Vater im Himmel tun sehe. Und wenn der Vater im Himmel etwas tut und wir tun das in dem Moment auch, dann geschieht es auch. Dann ist auch der Glaube da und da passieren Wunder. Und das war bei Jesus nun mal der Fall. Er hatte diese Haltung, er hatte diese Verbindung zu Jesus. Und dann gibt er dem Vater seinen Sohn zurück. Und das finde ich so berührend. Der Vater, völlig verzweifelt, kommt mit seiner Bitte. Jesus heilt den Sohn und gibt ihn dann seinem Vater zurück. Der Sohn war gar nicht Eigentum des Vaters. Der gehörte gar nicht zum Vater, weil der böse Geist hat diesen Sohn zum Eigentum gehabt. All die Jahre hat der böse Geist mit dem Kind gemacht, was er wollte. Und der Vater konnte nichts dran ändern. Und jetzt sagt Jesus, hier hast du deinen Sohn. Und das muss so ein toller Neuanfang gewesen sein für die Eltern. Die kriegen jetzt einen Sohn, mit dem sie reden können, der normal ist, der wahrscheinlich auch mal ungehorsam sein wird, aber ich sag mal in einem normalen Rahmen. Sie können als kleine Familie, es war ja der einzige Sohn, können sie ganz von vorne anfangen, können ein neues, normales Leben wieder anfangen. Und das ist so ein Segen, den Jesus da schenkt für diese Menschen. Die waren völlig fertig. Stell dir mal vor, du hast ein Kind, das von einem bösen Geist besessen ist, muss damit jahrelang leben. Und dann kommt Jesus und heilt das Kind. Was muss das für eine unfassbar große Erleichterung, für ein Segen gewesen sein für diese Menschen? Und dann lesen wir, alle waren überwältigt von der Größe Gottes. Die Leute waren voller Staunen über alles, was Jesus tat. Ja, toll, denkst du. Alle sind begeistert und staunen über die Wunder Jesus. Und was bringt das? Wir lesen nichts darüber, dass Menschen dann näher zu Jesus gekommen sind, dass sie ihn im Glauben angenommen haben, dass sie weiter mit ihm gegangen sind. Das wissen wir gar nicht. Die Menschen waren begeistert, aber über ein Wunder. Es reicht eben nicht, Jesus toll zu finden. Jesus hat nie gesagt, findet mich toll. Oder wie fandet ihr das Wunder jetzt? War das nicht gewaltig? So was hat er nie gesagt. Es ging ihm nicht um die Wunder. Es ging ihm darum, dass er mit diesem Wunder gezeigt hat, dass er der Messias ist, Gottes Sohn, der die Macht hat über alles. Jesus möchte keine Bewunderer haben, sondern Nachfolger. Menschen, die bereit sind, ihm ganz und gar zu vertrauen und ihm nachzufolgen. Das ist die Botschaft. Bewunderer gibt es genug. Es gibt Millionen auf der ganzen Welt, die Jesus bewundern. Aber folgen die Jesus auch nach? Und wie ist es mit dir? Bewunderst du Jesus? Ist ein toller Typ. Aber folgst du ihm nach? Ist er wirklich derjenige, der in deinem Herzen regieren kann? Also diese Frage stelle ich mich regelmäßig. Ist Jesus wirklich mein Herr? Oder bin ich in vielen Punkten noch mein eigener Herr? Und das ist nicht die Nachfolge, die Jesus möchte. Jesus möchte, dass ich mich ihm ganz hingebe und nicht so kleine Bereiche für mich selbst behalte. Jesus möchte, dass wir mit ihm gehen und ihm nachfolgen. Nicht so mal ein paar Meter ausweichen, da ist noch was, das möchte ich mal eben alleine erledigen, dann komme ich wieder zurück zu dir. Sondern ihm nachfolgen und das tun, was Jesus mir sagt. Jesus hatte schon klar gemacht, dass bei den Jüngern der Glaube gefehlt hat und dass sie deswegen nicht heilen können. Und in Markus 9, 29 sagt er zusätzlich, dass diese Art nur durch Gebet ausgetrieben werden kann. Aber es gibt noch etwas anderes. Ich habe vorhin gesagt, dass ich am Ende der Predigt noch einen weiteren Grund habe, weswegen die Jünger diesen Dämon nicht austreiben konnten. Der Grund ist, dass der Dämon stumm war. Er konnte nicht reden. Der Junge konnte zwar schreien, aber er konnte nicht reden. Und die Schriftgelehrte und die Pharisäer haben in dieser Zeit auch Dämonen ausgetrieben und Kranke geheilt. Aber sie konnten das nur bei einem Dämon, der sprach. Weil sie mussten mit dem Dämon reden können. Sie haben nämlich den Dämon geboten, seinen Namen zu sagen. Und dann haben sie seinen Namen erfahren und dann haben sie den Dämon ausgetrieben. Das war damals eine Praxis, die auch funktioniert hat, sage ich mal. Die konnten Dämonen austreiben. Aber keinen Stummen. Weil der kann ja den Namen nicht sagen. Und die Pharisäer waren damals davon überzeugt, wenn der Messias kommt, der kann auch einen stummen Geist austreiben. Die hatten so mehrere Merkmale, was der, alleine der Messias machen kann. Und eines davon war, nur der Messias kann einen stummen Geist austreiben. Die Tatsache, dass Jesus mehrere Male einen stummen Geist ausgetrieben hat, sollte also eigentlich für die Pharisäer und Schriftgelehrten ein ganz eindeutiger Hinweis darauf gewesen sein, dass Jesus tatsächlich der Messias ist. Aber sie wollten es nicht wahrhaben. Und das hatte Folgen. Dadurch, dass die Pharisäer Jesus nicht als Messias angenommen haben, haben sie ihn ans Kreuz geschlagen und er musste sterben. Aber das war kein Fehler. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich erzähle hier von Fehlern, die Gott gemacht hat. Nein, das war alles von Gott geplant. Jesus sagt ja selbst, ich bin geboren, um zu sterben. Jesus ist in diese Welt gekommen, um für unsere Schuld zu sterben. Und es war so geplant, dass er ans Kreuz geht, damit wir leben können. Sonst hätten wir das Leben nicht gehabt. Wenn die Pharisäer damals einsichtig gewesen wären und Jesus als Messias gefeiert hätten, ja, weiß ich nicht, was dann gewesen wäre. Aber jedenfalls wäre Jesus nicht ans Kreuz gegangen, hätte nicht für unsere Sünden sterben können. Also das ist ganz wichtig. Auch die Verstocktheit der Pharisäer hat einen Sinn gehabt. So wie bei Gott alles einen Sinn hat. Und das ist auch etwas, was bei mir nur schwer reingeht. Manche Dinge kann ich einfach nicht verstehen, dass die einen Sinn haben sollen. Zum Beispiel diese ganzen Kriege. Aber letztlich, das werden wir dann irgendwann in der Ewigkeit erfahren, wird das alles einen Sinn gehabt haben. Hier ist es offensichtlich. Sonst hätte Jesus nicht ans Kreuz gehen können und für uns sterben können. Sonst hätten wir kein Leben gehabt. Das Problem ist damals gelöst. Aber heute gibt es das Problem auch. Es gibt immer mehr Menschen, die nicht glauben, dass tatsächlich Wunder geschehen sind. Es gibt dafür Dutzende Erklärungsversuche, die aber alle eins gemein haben. Sie zweifeln die Wahrheit der Bibel an und machen Gott somit zum Lügner. Und das ist tatsächlich ein großes Problem. Gelehrte Leute, die können sehr schöne Worte finden, um Wunder geistlich zu deuten. Das hört sich manchmal richtig toll an, wenn man solche Sachen liest. Oder sie schreiben auch davon, dass es alles Aberglaube war damals. Das haben wir ja heute nicht mehr. Wir sind ja so aufgeklärt. Aber die unbedachte Folge dieser Gedanken ist, dass damit auch die geistlichen Wahrheiten, die hinter diesem Wunder stecken, verloren gehen. Der Glaube, den wir haben, das ist kein Glaube, der rein theoretisch im Kopf stattfindet. Unser Glaube beruht auf jede Menge Tatsachen. Und diese Tatsachen sind die Grundlage unseres Glaubens. Wenn wir nicht glauben, dass die Jungfrauengeburt stattgefunden hat, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, tatsächlich, dass er auferstanden ist im lebendigen Leibe, dann ist unser ganzer Glaube null und nichtig. Ohne Wunder kann man das Christentum an den Nagel hängen. Es funktioniert einfach nicht. Weil die ganzen Wunder sind nötig, um klarzumachen, was passiert ist. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Und wenn man leichtfertig sagt, ach, das war damals, das brauchen wir heute nicht mehr, dann schmeißt man damit die ganze Grundlage unseres Glaubens weg. Deswegen sage ich das immer wieder neu. Es ist so wichtig, dass wir der Bibel glauben, was da drin steht. Dass wir nicht immer wieder denken, ach, das ist ein altes Buch und sowas kann man doch nicht mehr glauben. Es ist so wichtig für unseren Glauben. Es ist manchmal schwer, das weiß ich. Jungfrauengeburt heute in einer aufgeklärten Welt zu verkündigen, da wird man mehr Lacher als ernsthafte Leute finden. Das ist einfach so. Und ich denke vor allem an die jungen Leute, die im Glauben stehen und dann an der Uni sind oder auf einem Arbeitsplatz, wo Leute, ungläubige Leute sind, wo den ganzen Tag Dinge erzählt werden, die gegen unseren Glauben gehen. Das ist schwer, ich verstehe das. Ich bin auch mal an der Uni gewesen. Und das ist nicht einfach, sich dann durchzusetzen und den Glauben zu behalten. Aber es geht mit Gottes Hilfe. Ich habe es auch immer gut gehabt. Also ich bin erst kurz vor dem Ende des Studiums zum Glauben gekommen. Vorher hat mich das nicht so gestört. Also das war, so gesehen war das ein Glück. Eigentlich finde ich es schade, dass ich erst so spät zum Glauben gekommen bin. Aber so gesehen war das ein Glück. Und ich habe ja als Selbstständiger gearbeitet. Und dadurch hatte ich auch nicht so viel, also ich musste nicht den ganzen Tag in einem Büro sitzen mit Menschen, die mich anmachen wegen meines Glaubens. Die Leute können ja durchaus nett sein, aber den ganzen Tag hört man Dinge, die nicht zu meinem Glauben passen. Und das hatte ich nur ab und zu, wenn ich Dolmetscherin war. Und das konnte ich verkraften. Und ich weiß, dass viele Leute es da sehr viel schwerer haben, als ich es gehabt habe. Und jetzt bin ich fast Rentner. Und jetzt habe ich Zeit. Ich kann mich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Ich kann Bücher darüber lesen. Und ich merke, wie mein Glaube wieder richtig aufblüht. Wie das alles lebendig wird in mir. Also es macht wirklich was aus, wie viel Zeit man mit dem Glauben, mit guten Büchern, mit der Bibel verbringt. Das bringt etwas für einen lebendigen Glauben. Es ist aber auch eine Entscheidung. Was gucke ich den ganzen Tag? Was lese ich den ganzen Tag? Womit beschäftige ich mich? Es gibt ja eine unfassbare Auswahl. Also diese Plage habe ich zum Glück früher auch nicht gehabt. Diese ganzen Streaming-Dienste, was ist alles? Ich kenne das gar nicht. Also ich kenne nur den Begriff. Ich weiß nicht, was das ist. Also dafür bin ich zu alt. Nee, ich bin nicht zu alt, aber ich will mich damit nicht beschäftigen. Das sind alles Dinge, die von außen auf einen hereindonnern und die versuchen, meinen Glauben klein zu machen, weil ich dann keine Zeit mehr habe, in der Bibel zu lesen. Wenn ich, weiß ich nicht, 3 Filme im Streamer hintereinander geguckt habe, ich weiß nicht, ob das so funktioniert, dann habe ich keine Zeit mehr, in der Bibel zu lesen. Und das macht meinen Glauben kaputt letztlich. Also es ist auch eine Entscheidung. Wofür entscheidest du dich? Für die Welt oder für Gott? Und diese Entscheidung muss jeder von uns jeden Tag neu treffen. Und es ist so wichtig, dass wir das tun. Aber wir haben auch heute gehört, wie gnädig Jesus ist. Und das möchte ich noch am Ende der Predigt betonen. Er ist gnädig gewesen, auch mit den ganzen ungläubigen Menschen, mit seinen Jüngern, die eigentlich viel besser hätten wissen müssen. Jesus hat den jungen Mann geheilt. Er hat trotzdem geheilt, Jesus. Jesus hat trotzdem geliebt. Jesus ist trotzdem seinen Weg zu Ende gegangen, obwohl er so viel Ärger hatte mit den Menschen, damit wir gerettet werden. Das ist Gottes Gnade. Bei mir hat es viele Jahre gedauert, bis ich zu einem so klaren Glauben gekommen bin, wie ich ihn jetzt habe. Das dauert seine Zeit. Und manche Leute sind vielleicht schneller, will ich jetzt nicht beurteilen. Aber bei mir hat es lange gedauert. Und ich bin noch längst nicht am Ende meines Wegens. Es sind noch viele Lücken in meinem Glauben, in meinem Wissen. Da ist noch einiges zu tun. Wenn Gott mir Zeit gibt, dann hoffe ich, noch viel in der Bibel lesen zu können, noch viele gute Bücher lesen zu können und auch noch viele Predigten halten zu können, um euch und auch mir selbst profitieren zu lassen von dem, was Gott mir gezeigt hat. Weißt du, das ist auch eine Freude. Gott zeigt mir was und ich kann das anderen sagen. Das muss nicht nur in meinem Herzen bleiben. Ich wünsche uns allen diese Gnade Gottes, dass wir jeden Tag Zeit finden, mit ihm zu reden, in seinem Wort zu lesen, ein gutes Buch über den Glauben zu lesen. Und wenn es dann mal nicht klappt, dann sprich mit diesem verzweifelten Vater: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen.